Guten Abend nach Köln, guten Abend Herr Wadephul, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Herr Wadephul, die Ukraine ist seit heute genau 4 Jahre im Krieg. Glauben Sie, die Kämpfe könnten noch weitere 4 Jahre andauern?
Ja, bei einem Krieg weiß man nie ganz genau, wann er endet, das ist ganz klar. Aber ich bin schon sehr zuversichtlich, dass wir jetzt an einen Punkt kommen, wo auch Russland merkt, dass es am Ende nicht richtig Erfolg hat. Im vergangenen Jahr hat Russland 1% des ukrainischen Territoriums zusätzlich erobert, bei riesigen Verlusten. Und ich glaube, die wirtschaftliche Situation in Russland ist schwierig genug, dass auch Wladimir Putin sich Gedanken machen wird, ob es Sinn macht, diesen Krieg in dieser Form so weiterzuführen.
Zyniker sagen ja sogar, solange der Krieg in der Ukraine andauert, solange muss sich der Rest Europas keine Sorgen machen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nein, die teile ich nicht, denn Russland baut weiterhin die Armee aus und auf. Es finden umfangreiche Rekrutierungsmaßnahmen statt. Die russische Wirtschaft ist zu einer Kriegswirtschaft umgebaut worden. Und man muss natürlich, wenn man schon eine zynische, nüchterne Betrachtung anstellen will, auch feststellen, jeder Krieg ist auch eine Ausbildungsmaßnahme für diese Armee. Also das macht uns alles nicht sicherer. Und im Übrigen wird für uns natürlich immer im Vordergrund stehen das menschliche Leid, was gerade die Zivilbevölkerung jetzt in der Ukraine erleidet. Also dieser Krieg muss zu einem möglichst schnellen Ende kommen.
Was halten Sie von den Verhandlungen in Genf? Sind die just for show? Russland scheint ja offenbar eine Lösung auf dem Schlachtfeld zu suchen und nicht am Verhandlungstisch.
Naja, das ist immer eine Kombination von beidem. Natürlich muss immer die kriegsführende Partei merken, dass es auf dem Schlachtfeld nicht richtig vorangeht. Ich glaube, das ist jetzt für Russland so. Und parallel muss es das Angebot zur Verhandlung geben. Deswegen ist es gut, dass sie stattfinden. Die werden fortgesetzt. Europa wird beteiligt werden müssen, denn all das, was eine Lösung insgesamt nachher sein soll, muss auch europäisch abgesichert sein. Und deswegen bestehen wir darauf, dass wir zu einem Zeitpunkt jetzt auch mit dabei sein müssen.
Sie sagen, Europa muss dabei sein, aber welche Rolle kann denn Europa spielen, wenn es sich nicht einmal auf gemeinsame Sanktionen verständigen kann?
In diesem Konflikt sind wir ja als sogenannte Coalition of the Willing dabei. Das heißt, das geht über Europa hinaus. Da sind auch andere dabei, wie beispielsweise Japan und Kanada. Und die Europäer, die verhandeln, sind jetzt die E3. Das sind die Briten, das sind die Franzosen und wir. Und wir sind an diesen Verhandlungen beteiligt. Italien teilweise auch. Ja. Wir bringen uns ein. Es geht ja darum, dass wir als Europäer nachher diejenigen jedenfalls, die dazu bereit sind.
Aber die EU, wenn ich das sagen darf, kann ja nicht viel machen, solange Ungarn und die Slowakei auf der Bremse stehen.
Will ich gleich was dazu sagen, bloß was die Lösung des Ukraine-Konflikts angeht, da geht es natürlich darum, dass wir Sicherheitsgarantien ausbringen sollen. Und das bringen ohnehin nur die Staaten aus, die sich daran beteiligen wollen. Das ist nicht automatisch die EU, denn da ist ja auch das neutrale Österreich dabei. Aber zur Europäischen Union in der Tat, es ist schwierig, weil Ungarn seine eigene Geschichte verrät. Das ist ja auch eine Geschichte des Freiheitskampfes, auch gegen die Sowjetherrschaft, aus der man sich befreit hat. Und deswegen haben wir jetzt sehr harte Diskussionen in Brüssel, aber auch in Budapest selber mit der Regierung. Ich bin am Ende aber sicher, es wird gelingen, auch Ungarn zu überzeugen. Am Ende haben wir in Europa immer Lösungen gefunden und das wird auch in diesem Fall geschehen.
Europapolitiker fordern jetzt als Konsequenz den Entzug der Stimmrechte Ungarns im Europäischen Rat. Sie auch?
Nein, das ist eine harte Diskussion und die werden wir auch wirklich mit harten Argumenten führen. Das habe ich auch gestern schon mit dem ungarischen Kollegen im Außenrat gemacht und das wird fortgeführt werden. Ungarn muss wissen, was auf dem Spiel steht. Es steht Europas Zukunft auf dem Spiel und Ungarn hat in der entscheidenden historischen Situation sich immer für Europa entschieden. Denken Sie daran, es waren die Ungarn, die zuerst den Deutschen aus Ost und West ermöglicht haben, zusammenzukommen, indem dieses historische Frühstück damals an der ungarisch-österreichischen Grenze ermöglicht wurde. Also ich
setze.
Es ist ein paar Jahre her. Es ist ein paar Jahre her. Ja. Aber ich setze darauf, dass Ungarn auf den richtigen europäischen Weg zurückfindet.
Kommen wir mal kurz zur Rolle Deutschlands. Der Oppositionspolitiker Friedrich Merz hatte stets die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine gefordert. Der Bundeskanzler sieht es plötzlich ganz anders. Brauchen die Ungarn eigentlich noch die Taurus-Marschflugkörper? Oder verfügen sie nicht längst über billigere und einfachere Marschflugkörper? Das heißt, sind sie noch auf diese Taurus-Raketen angewiesen?
Alles, was irgendwie zur Kriegsführung sinnvoll ist, werden wir liefern. Wir haben aber entschieden, Und dabei bleiben wir, dass wir das Herrn Putin nicht über, dass die Medien verraten. Mhm. In der Tat, der Krieg hat sich auch verändert. Sie haben ja, wir alle verfolgen ja, dass immer mehr unbemannte Systeme, Drohnensysteme, ja, intelligente Systeme eingesetzt werden. Da sind wir an vorderster Stelle als Deutsche mit dabei. Es wird jetzt mittlerweile deutsche Drohnentechnologie entwickelt und hergestellt in Deutschland, in der Ukraine demnächst eingesetzt werden. Also, wir sind der stärkste Unterstützer der Ukraine, aus gutem Grund, weil es unsere Freiheit ist. Es geht um Europa. Und da steht Deutschland richtigerweise an der Seite der Ukraine. Und es gibt gar keine Beschwerden.
Aber da muss ich nochmal nachfassen. Sie sagen, alles, was sinnvoll ist, wird geliefert. Was sagt denn der deutsche Außenminister? Ist Taurus sinnvoll?
Der deutsche Außenminister ist der deutsche Außenminister und nicht der erste Militärberater der Ukraine. Ich sorge dafür, dass wir politisch jede Unterstützung für die Ukraine generieren, dass wir die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Und nochmal, wir sind wirtschaftlich, militärisch und politisch der stärkste Unterstützer der Ukraine. Da gibt es keinerlei Beschwerden. Und das bleibt so. Und jeder muss wissen, auch Wladimir Putin muss wissen, er muss mit Deutschland rechnen. Deutschland wird immer dafür sorgen, dass die Ukraine in diesem Krieg nicht verliert.
Wladimir Putin weiß auch, deutsche Truppen sind in Litauen stationiert. Sollte Russland eines Tages Litauen tatsächlich angreifen, befinden wir uns dann automatisch in einem Krieg mit Russland?
Das wird in den üblichen Verfahren dann beschlossen werden im NATO-Rat. So gehört es sich, Artikel 5.
Das sagen Sie so cool.
Ja, natürlich. Also bloß wir als NATO haben nun wirklich immer Geschlossenheit gezeigt. Und das einzige Mal, wo Artikel 5 bisher in Anspruch genommen wurde, das war Afghanistan. Da war Deutschland 20 Jahre dort in dem Land unter hohen Verlusten, immer an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das würde natürlich auch im Fall des Baltikums so sein. Wir stationieren diese kampfstarke Brigade ja mit einem Zweck, nämlich um klar zu zeigen, wir sind bereit, jeden Zentimeter NATO-Territoriums zu verteidigen. Das ist der Fall. Das muss jeder wissen. Dieses Risiko sollte Putin nie eingehen.
Apropos Verteidigung, braucht Deutschland zur Abschreckung eine eigene Atombombe? Oder kann man sich im Ernstfall auf Donald Trump verlassen?
Also erstens dürfen wir das zum jetzigen Zeitpunkt aus rechtlichen Gründen schon gar nicht. Das
kann man
ändern? Naja, das kann man nicht so ohne weiteres ändern, weil das Verträge sind, die wir mit anderen eingegangen sind. Aus dem 2+4-Vertrag kann Deutschland nicht einfach austreten ohne Zustimmung der anderen Vertragsparteien. Aber lassen wir mal diese Frage beiseite. Ich möchte hier ganz klar sagen, aus gutem Wissen, was sowohl alle Diplomaten als auch alle Militärs aus der NATO mir sagen und was ich auch jeden Tag spüre, auch im Gespräch mit allen amerikanischen Politikern, mit denen ich spreche, vom Außenminister bis zur Senatorin. Die USA stehen klar zum NATO-Vertrag. Wir sind geschlossen zusammen. Alle Kollegen, die ich treffe bei NATO-Außenministertreffen, sind völlig klar und fest überzeugt, dass wir zusammenstehen und dass auch der amerikanische Nuklearschirm für Europa gilt. Wir sollten hier in Deutschland nicht Sachen in Frage stellen, die in Washington niemand in Frage stellt. Es gibt Irritationen über manches, was politisch in Washington geschieht. Das steht außer Frage.
Blicken wir noch kurz auf andere Regionen der Welt. Es wird allerdings nicht besser. Der Iran ist ja angeblich nicht weit von einer eigenen Atombombe entfernt, massakriert gleichzeitig die eigene Bevölkerung. Würden Sie es eigentlich begrüßen, wenn die Amerikaner militärisch zuschlagen und Fakten schaffen?
Ich würde es begrüßen, wenn der Iran jetzt versteht, in welcher schwierigen Situation er ist und dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben ja gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich schon auch eine Politik verfolgt, klar zu machen, dass es keine Nuklearwaffe in den Händen dieses Mullah-Regimes geben darf. Deswegen gibt's den sogenannten Snapback-Mechanismus. Deswegen gibt's neue Sanktionen für das iranische Regime. Und das machten jetzt auch nochmal die USA klar. Keine Nuklearwaffe und auch das System ballistischer Raketen muss eingeschränkt werden. Also Teheran muss wissen, was auf dem Spiel steht.
Ganz kurz, der Bundeskanzler hat ja schon bereits vor Wochen gesagt, die Tage des Regimes in Teheran seien gezählt. War das eine etwas zu frühzeitige Festlegung?
Na, ich glaube, was man wirklich gesehen hat, dass die Menschen in diesem Land nicht hinter diesem Regime stehen. Es hat sie, haben Sie richtig gesagt, massenweise geschlagen, geprügelt, in Gefängnisse geworfen, erschossen auf der Straße. Also dieses Regime hat wirklich keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung. Deswegen haben wir die Revolutionsgarden jetzt gelistet in der Europäischen Union auf deutsche Initiative hin. Wir werden klar bleiben an der Seite der Menschen im Iran.
Da wir gerade beim Bundeskanzler sind, er reist zu Gesprächen nach China. Betrachten Sie eigentlich China als Partner oder als Gegner?
Wir haben uns zu einem Dreiklang entschlossen, weil China nicht einfach zu fassen ist. Partner, Wettbewerber, aber auch systemische Rivale. Wir bedauern, dass China in manchen Bereichen mehr die systemische Rivalität wählt. Das heißt, auch in unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit könnte vieles konstruktiver laufen. Es ist das Ziel des Bundeskanzlers, mehr Partnerschaft zu suchen. Wir müssen beobachten, ob China dazu bereit ist.
Ganz kurz vielleicht noch Krisen, Kriege, wohin man blickt. Was stimmt Sie eigentlich zuversichtlich? Gibt's da was?
Der europäische Zusammenhalt, das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Wir sind unter Stress, wir sind auch in Belastungen drin, die wir so nicht kannten, aber der Zusammenhalt in Europa ist gewachsen.
Trotz Ungarn, Slowakei?
Ja, natürlich, sie werden ja nie eine Konformität erwarten können, dass alle in dem Club hundertprozentig zusammenstehen. Alle anderen stehen umso enger zusammen und es gibt auch viele globale Partner, mit denen wir hervorragendes Verhältnis haben. Japan, Indien, ich war gerade in Australien, Neuseeland, fahre demnächst nach Lateinamerika. Also Europa hat, auch Deutschland, hat viele Freunde auf der Welt. Wir sind stärker, als manch einer glaubt.
Gut, herzlichen Dank. Die Zeit ist leider abgelaufen. Das war der deutsche Außenminister Johann Wadephul im Nachtjournal-Spezial. Und damit geben wir aus Berlin zurück nach Köln.